Akustik ist es mir eine große Freude, Sie hier begrüßen zu dürfen beim Adorno-Symposium. Ich muss sagen, ich bin unglaublich begeistert von der Geschichte. Ich muss vielleicht so anfangen. Also als ich zum ersten Mal erfahren habe, dass da zwei junge, engagierte Damen und der Verein Akut mit diesen Adorno-Idee gekommen sind, habe ich zuerst ein bisschen geschluckt und habe gedacht, boah, die trauen sich was. Weil irgendwie denkt man auf den ersten Blick gar nicht, dass, also gerade auch für junge Leute, Adorno jetzt so ein modisch trendiges Thema ist, wo war eigentlich am Anfang ein bisschen verblüfft sozusagen, dass diese Autorität Adorno von einer Seite kommt, wo man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht damit rechnet. Und aber ich habe dann irgendwie gemerkt, was eben für ein Engagement da dahinter ist. Und in gewisser Weise ist es ja auch ein Glücksfall, weil so viele Philosophen, die auch eine Kompositionsausbildung haben, gibt es ja nicht. Und nachdem wir ja an der Universität auch, wir bilden natürlich zumindest zahlenmäßig mehrheitlich Künstler aus, Komponisten, Musiker, natürlich auch Pädagogen und Wissenschaftler, aber zahlenmäßig ist die Praxis schon sehr stark. Und gerade auch die Tatsache, dass wir eben eine Universität sind, dass wir die Wissenschaft und die Praxis in Verbindung bringen wollen, ist natürlich diese Thematik des Symposiums und der Konzerte fantastisch, weil es hier eben jemand gibt, der Komposition studiert hat, komponiert hat und sehr wichtige Dinge gesagt und geschrieben hat. Und in diesem Sinne freue ich mich ganz besonders, dass diese Veranstaltung auch so ein bisschen ein Fokus sein kann für das, was idealerweise vielleicht auf der Musikuniversität stattfinden soll, nämlich die Begegnung von Künstlerischen und Reflektierenden. Und in diesem Sinne bin ich schon sehr gespannt. Ich freue mich auch morgen auf den Roundtable, wo ich dann mit Kollegen und mit Absolventen, Studierenden auch ins Gespräch nochmal kommen werde, was eben jetzt auch das Werk Adornos, also musikalische, aber auch das philosophische, für uns heute bedeutet. Und ja, ich hoffe, dass Sie weiterhin diesen spannenden Dialog genießen können. Bin auch schon sehr neugierig und ja, danke für das zahlreiche Erscheinen und hoffe, dass wir dass viele Impulse auch für das die MDW als Haus kommen können, weil es doch eine sehr gesunde Sache ist, wenn die Disziplinen in Dialog treten und nicht nur die Musiker spielen und die Wissenschaftler schreiben oder reden. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist das auch ein Musterbeispiel für eine Veranstaltung, von der wir hoffentlich noch mehr in diesem Haus haben werden. Dankeschön.
Ja, ich möchte Sie auch gerne kurz begrüßen. Gabriele Gehmel ist mein Name, zusammen mit Han-Gyol Lee, die hier in der ersten Reihe sitzt, haben wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei der MDW, bei der Wiener Musikuniversität, dass wir hier auch so freundlich empfangen worden sind und hier diese wunderbare Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommen, weil es ist ja so, eine Idee alleine reicht auch noch nicht aus, also es gehört dann zur Verwirklichung doch relativ viel dazu. Und dass wir hier in diesen wunderbaren Räumen sein durften und vermittelt über die MDW auch im Arnold-Schönberg-Center gestern den Tag verbringen durften mit wirklich wunderbarer Betreuung, ist also etwas wirklich sehr Schönes. Ich freue mich auch sehr, dass es hier eine Verknüpfung gibt zwischen Philosophie und Kunst, wie es ja, also, ja oft der Fall sein sollte, aber vielleicht gar nicht so häufig dann der Fall ist. Also dass wir im Publikum einfach wunderbare Leute auch haben, die aus ganz unterschiedlichen Disziplinen kommen, dass es also nicht irgendwie so eine reine Fachveranstaltung ist, sondern dass sich hier wirklich einiges durchdringt, also Literatur, Musik, Kunst, Philosophie, also Gesellschaftstheorie, das ist irgendwie schon was sehr Schönes, dass man mit ganz unterschiedlichen Leuten hier auch ins Gespräch kommen kann. Dann freue ich mich sehr, Ihnen Herrn Simon Seiler vorstellen zu dürfen. Und ich freue mich sehr, dass du heute diesen Vortrag hältst, weil du gewisserweise so in der Keimzelle der Idee zu diesem Projekt eigentlich mit dabei gewesen bist, an einem Seminar am Philosophieinstitut der Universität Wien. Hatten Hanjol Lee und ich ein Seminar gemacht über Adornos musikalische Schriften, wo wir dann eigentlich das erste Mal so draufgekommen sind, naja, Adorno war jetzt ja nicht nur Musikschriftsteller, er war ja eigentlich auch Komponist. Und dann ist recht bald die Frage aufgetaucht, was hat er denn eigentlich komponiert? Und irgendwie, ja, so richtig bekannt war das dann auch nicht. Wir hatten dann auch einen Gast in einem Seminar, Professor Wolfgang Fuhrmann, der heute Nachmittag auch noch hier sein wird, der dann so freundlich war, eine Sitzung mit uns auch mitzugestalten, wo es um Adornos Kompositionen ging. Und wir hatten dann den Wunsch, das irgendwie etwas zu vertiefen und mal mehr anzusehen, was da hinter diesen Werken steckt, was es da alles gibt. Und da war Simon Seiler von Anfang an den Diskussionen beteiligt. Deswegen freue ich mich wirklich ganz besonders, dass du heute den Vortrag hier hältst. Simon Seiler ist Philosoph und mit einem sehr großen Naheverhältnis zur Kunst. Er organisiert in Wien verschiedene Kunst- und Kulturprojekte, macht Veranstaltungen, lebt als Publizist auch in Wien, hat Philosophie studiert am Philosophieinstitut der Universität Wien und an der Pariser Sorbonne und Arts and Sciences an der Universität für angewandte Kunst. Und ich freue mich ganz besonders, dass du jetzt den Vortrag hältst und gebe dir das Wort.
Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich besonders, auch einige bekannte Gesichter im Publikum zu sehen. Vielen Dank auch an die Veranstalterinnen für die sehr freundliche Einleitung und dafür, dass ihr an mich gedacht habt, wie ihr dieses Symposium geplant habt. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über die Einladung. Mein Zugang zu Adorno ist, also ich komme eigentlich eher von der Beschäftigung mit seiner Theorie, auch mit seiner ästhetischen Theorie, mit seiner politischen Theorie und habe mich eigentlich erst jetzt für das Symposium mit den Kompositionen angefangen zu beschäftigen. Vorher hatte ich vielleicht einzelne Stücke gehört. Dem entspricht ein bisschen auch das, was ich jetzt versuchen werde zu machen, nämlich ausgehend von Adornos ästhetischer und Gesellschaftstheorie einige Probleme und Fragen zu entwickeln bezüglich der Herangehensweise an sein kompositorisches Werk. Also wenn es auch viel um seine Theorie gehen wird, versuche ich immer im Auge zu behalten, die Kompositionen und das zu beziehen, also sein Denken, sein eigenes Denken zu beziehen auf die Auseinandersetzung mit seinen Kompositionen. Also werde ich zuerst zeigen, wie eng Ästhetik und Gesellschaftstheorie in Adornos Werk zusammenhängen und dann auf einzelne Aspekte dieses Verhältnisses, also im Titel spreche ich von einer Verflechtung, im Detail eingehen. Das ist natürlich nur also bei Adorno gibt es auch da wie eigentlich nirgendwo eine systematische Theorie dieses Verhältnisses, sondern es gibt verschiedene Figuren, in denen sich dieses Verhältnis, diese Verflechtung zeigt. Also Verflechtung ist im Grunde nur ein etwas poetisierender Ausdruck für dieses gegenseitige sich Durchdringen, für das besondere Verhältnis dieser beiden Komponenten. Ja, also es ist eigentlich interessant zu beobachten, dass in der Rezeption häufig diese beiden Seiten von Adornos Werk sozusagen auseinander genommen werden, beziehungsweise nur die eine Seite beachtet wird. Zum Beispiel, wenn man in Frankreich in eine Buchhandlung geht, findet man meistens nur die Schriften zur Kulturtheorie, während es aber auch Leute gibt, die sich nur auf Adorno als politischen Theoretiker beziehen. Was eigentlich seltsam anmutet, wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass zum Beispiel in einem seiner politischen zentralen Schriften, der Dialektik der Aufklärung, ja, weite Teile davon Interpretationen von Literatur sind, also von Homer und von Desart, beziehungsweise dann gibt es noch einen Abschnitt über die Kulturindustrie, also ein Großteil dieses Buches geht um ästhetische Probleme. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man die ästhetischen Theorien liest und auch die musikalischen Schriften, eigentlich sehr oft immer wieder am Ende der Verweis auf Gesellschaft steht. Also zum Beispiel darauf, dass dieser Widerspruch, der ästhetische Widerspruch im Werk, nicht im Werk geschlichtet werden kann oder auch nicht durch andere Werke, sondern eigentlich nur, indem der gesellschaftliche Widerspruch beseitigt würde. Ja. Diese Aufteilung, dieses Auseinanderfallen der ästhetischen und politischen Seite, der das Werk eigentlich entgegensteht, die halte ich aber nicht für zufällig, sondern das ist ja etwas, worüber Adorno selber schreibt, das hat zu tun mit diesem Bilden einer Sondersphäre der Kunst gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Sondern die Kunst ist dispensiert von vielen Zwängen, die sonst bestehen, und kann auch eine eigene Entwicklung dadurch entfalten und gerät aber dadurch in eine eigene Sphäre, in einen Konflikt, in ein spannungsvolles Verhältnis zum Rest der Gesellschaft. Ja, also das geht schon zurück auf die Überlegungen von Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein. Also das hat zu tun mit geistiger Arbeitsteilung, das hat zu tun mit einer Tendenz auch im Kapitalismus zur Spezialisierung und des Verlustiggehens des Blickes für das Gesamte, für das Allgemeine. Eine zentrale Figur, die bestimmend ist, bezeichnet für dieses Verhältnis von Kunst und Gesellschaft bei Adorno, ist die Engagementfigur natürlich, wo es genau um dieses Auseinanderklaffen auch geht. Also im Engagementaufsatz, da geht es eigentlich um Sartre, aber nicht nur um Sartre, und die ähnliche Figuren finden sich auch in anderen Zusammenhängen. Argumentiert Adorno, dass Kunst eigentlich gerade politisch ist, indem sie nicht unmittelbar politisch ist. Also indem sie zum Beispiel auf einen Zweck zielt, auf das Vermitteln einer Botschaft oder dergleichen, sich dem Betrieb eigentlich gleich macht, sich zum Mittel macht, zum Instrument, eben ein politisches Ziel zu realisieren. Indem sie dem widersteht, bleibt sie eben etwas anderes, und dadurch ist sie provokant, dadurch kommt sie in einen Konflikt, dadurch wird sie politisch eigentlich. Also das ist ganz typisch für Adorno, Figuren zu haben, wie es vermag, eben hier politisch zu sein, indem es nicht politisch ist. Ja. Und deshalb, so gelangt man eigentlich zu einem Begriff von Kunst, der weder la pro la ist, also Kunst soll nicht einfach wohlgefällig sein, vor sich hin tun, für sich selbst. Das wäre genauso falsch, wie wenn sie sich eben dem Betrieb angleicht und zum Instrument, zum Mittel eines Zweckes macht. Und das ist eben die prekäre Lage der Kunst in der Gesellschaft überhaupt, also die Schwierigkeit, vor der Kunstwerke stehen. Weil eigentlich, was ist diese andere Möglichkeit, die ist sehr schwierig eigentlich zu finden. Also Adorno versteht Kunst in gewisser Weise als Allegorie, oder ich bezeichne es zumindest mal als Allegorie, obwohl das eigentlich nur ein Ausgangspunkt ist und sich nicht ganz durchhalten lässt. Aber wir haben gestern auch schon viel gehört, und das ist irgendwie jetzt sehr häufig im Zusammenhang mit Adorno und seiner Musik angesprochen, das Verhältnis von Besonderem und Allgemeinen. Und ich will gar nicht zu viel dazu sagen, weil schon sehr viel dazu gesagt wurde und das fast schon ein bisschen abgedroschen ist. Aber was wichtig ist im Zusammenhang mit Kunst als Allegorie bezüglich Gesellschaft, dass diese musikalischen Probleme der Vermittlung von Einzelnen und Besonderen im Grunde ein Korrelat haben in einem gesellschaftlichen Antagonismus, in dem es keine glückliche Vermittlung gibt zwischen den Individuen und dem Ganzen. Ja, ich bringe ein kurzes Zitat von Adorno, wo das sehr deutlich wird, dass das so gedacht ist. Sie lässt sich, gemeint ist die Wendung auf das musikalische Detail, mit unvermeidlicher Vergröberung als Dialektik des musikalischen Allgemeinen und Besonderen betrachten, als die keineswegs bewusste Anstrengung des objektiven Geistes, die Divergenz von Form und spezifischem musikalischen Inhalt, wie sie weitgehend übereinstimmt mit der von Gesellschaft und Individuum, zu meistern, beides zu versöhnen. Schreibt er in der kleinen Heresie 1965 in den musikalischen Schriften. Ja, also es gibt auch ganz ähnliche Überlegungen in dem gedanklichen, künstlerischen Umfeld, das ja den jungen Adorno eigentlich geprägt hat, nämlich im Expressionismus. Oder zum Beispiel ganz deutlich jetzt bei Paul Klee, der das dann übertragen hat auf das Grafische, wo er zum Beispiel in eine grafische Struktur hineingelegt hat, Kreise und Linien, und dann behauptet hat in seiner Vorlesung, die Linien stünden für die Individuen, während die Struktur stünde für die Gesellschaft, und sozusagen das Verhältnis dieser Formen zu der dahinterliegenden Struktur kann eben beschreiben unterschiedliche Gesellschaftsformen. Also überhaupt ist es so, das ist ein kleiner Exkurs zum Expressionismus, den ich aber nicht für wenig entscheidend halte, um besser zu verstehen einige Aspekte von Adornos Kompositionen. Ich glaube, es wird sich dann in den weiteren Ausführungen erschließen, wieso ich kurz diesen Exkurs mache. Also im Expressionismus, im Blauen Reiter, gab es sehr stark die Idee, eigentlich war man auf die Musik ein bisschen neidisch, weil sie hatte den Generalbass oder die Verbindlichkeit der Harmonie, das wollte man auch haben. Man hat sich eigentlich gewünscht, also Kandinsky vor allem, der das sehr prägend war, hat sich gewünscht, dass auch in der Malerei es diesen verbindlichen Charakter gibt, dass eine Farbe eine fixe Bedeutung zukommt und dass es eine Art Systematik gibt, auch Akkorde und dergleichen. Also die Musik war da Vorbild, auch das zeigt sich an der Sprache und so weiter. Und eigentlich ist Schönbergs Projekt, der ja im Blauen Reiter mitgeschrieben hat, also einen Beitrag zum Verhältnis von Text und Musik verfasst hat, dem genau entgegengesetzt in gewisser Weise. Also im Grunde war war das, was er dann schließlich realisiert hat, musikalisch, genau eben die Auflösung dieser Verbindlichkeit des Bezugs auf die Harmonik und sozusagen, und er ist gelangt zu einer anderen Verbindlichkeit, einer immanenten. Also das zeigt auch, wie der Expressionismus in sich heterogen war und wie sehr unterschiedliche Dinge im Expressionismus zusammengefasst werden, die eigentlich sogar gegensätzlich und widersprüchlich sind. Also der Expressionismus war einfach in dieser Zeit, in den 10er und 20er Jahren, die dominante Strömung in Wien. Also auch zum Beispiel Adornos Liedtexte, die er auswählt, das sind ja alles expressionistische Autorinnen und Autoren, Tracke, Hein, Lasker, Schüler, Kafka, also Hölderlin nicht und George, aber das waren auch wichtige, also George war auch wichtig für Schönberg. Das ist interessant deshalb, weil der Expressionismus, also der Expressionismus gilt ja heute vielleicht sogar ein bisschen als per se antifaschistisch, weil die Nazis schließlich ihn verboten haben und die Schriften und die Werke als entartet diffamiert haben. Aber es gab interessanterweise eine Diskussion in der Exilzeitschrift Das Wort, das ist eine Zeitschrift, wo bürgerliche und marxistische Autorinnen und sich zusammengetan haben, um gegen den Nationalsozialismus zu schreiben und den Nationalsozialismus oder auch die Entwicklung dahin zu reflektieren. Und in dieser Zeitschrift wurde der sogenannte Expressionismusstreit ausgetragen, der eigentlich sich darum gedreht hat, ob der Expressionismus notwendig zum Faschismus führt. Das ist irgendwie eine überraschende Konklusion, die Alfred Kureller da in den Raum gestellt hat, eigentlich im Zusammenhang mit Gottfried Benn. Gottfried Benn wurde gestern ja auch erwähnt, also der befreundet war mit dem Lasker Schüler, und Gottfried Benn hat eigentlich gehofft, dass im Nationalsozialismus Anklang zu finden, und wollte eigentlich da Karriere machen. Und das ist ihm schließlich nicht gelungen, worunter er gelitten hat. Insofern bietet er sich natürlich als Objekt dieser Kritik an, aber die Kritik geht weiter, geht auf das Gedankengut selbst und mündet dann auch in einer Auseinandersetzung über Realismus. Also darüber, wie das Verhältnis von Kunst eigentlich zur Gesellschaft ist im Zusammenhang mit Abbildlichkeit. Also ob es darum geht, die Oberfläche abzubilden, zum Beispiel soziale Missstände darzustellen, was die äußere Fassade wäre, oder ob es eher um so etwas geht, wie gerade durch Entstellung, eigentlich durch eine auf den ersten Blick nicht realistische Darstellung, das innere Wesen von Gesellschaft auszudrücken. Ja, an diesem Streit waren beteiligt, also die bekanntesten Leute neben Kureller, der ja nicht so bekannt ist, der alias Werner Ziegler, waren noch Bloch und Brecht und Lasker Schüler und Georg Lukács. Also wichtig ist auch der Briefwechsel zwischen Anna Segers und Georg Lukács. Also Lukács war sozusagen auf der Seite des klassischen Realismus, während Bloch und Brecht dagegen argumentiert haben und eine breitere Auffassung vertreten haben, also sozusagen für den Expressionismus-Partei ergriffen haben. Ja, behalten wir das mal vorerst in Erinnerung und gehen zurück zu anderen Aspekten dieses Zusammenhangs zwischen Kunst und Gesellschaft. Wichtig ist hier zum Beispiel auch die Polyphonie. Das hängt mit dem zusammen, was ich vorher auch schon angesprochen habe, dieses Verabschieden von dem Bezug auf ein Drittes, auf die Harmonie und hin zu einer Beziehung der musikalischen Linien, der melodischen Linien aufeinander. Ich lese dazu noch ein Zitat. Diese Umfunktionierung der einzelnen Materialdimensionen, gemeint ist, die Instrumentierung übernimmt die raumbildende Funktion der Harmonik, in ihrer Vereinheitlichung, wie sie die Zwölftontechnik bewirkte, rührt nun aber auch an den Kern dieser Technik, nämlich die Polyphonie, aus deren Erfordernissen ja das ganze Verfahren sich herleitet. In der Geschichte der neueren abendländischen Musik sind, wie wiederholt werden darf, Kontrapunkt und Harmonik korrelative Begriffe. Man pflegt einen Kontrapunkt dann gut zu nennen, wenn bei voll erreichter Selbstständigkeit der simultanen Stimmen ihre Führung zugleich harmonischen Sinn ergibt. Ja, Adorno führt weiter aus, dass dafür eben Schönberg die Kritik kritisiert wurde. Er gebe sozusagen diesen Bezug auf das Dritte, dieses sich rechtfertigen an der Harmonik auf und mache es sich sozusagen leicht. Wogegen Adorno aber argumentiert, diese Verbindlichkeit würde aufgegeben, aber man gelangt zu einer Verbindlichkeit des Bezuges der Linien zueinander. Und da wird ja wieder dieser allegorische Aspekt ja auch offensichtlich, wo sozusagen die Vorstellung drin liegt, die utopische Vorstellung drin liegt, einer Gesellschaft, in der die Individuen nicht mehr Anhängsel einer Maschinerie sind oder nicht mehr als Einzelne nur die Funktion haben, ein Allgemeines zu realisieren, sondern in der Gesellschaft bedeutet, gestiftet wird durch die Beziehung der Menschen zueinander und ihre Entfaltung sozusagen sich gegenseitig bedingt. Jetzt ist aber wichtig, diese Allegorie nicht zu verstehen oder dieses Allegorische nicht zu verstehen als eine Theorie, so als würde in der Kunst sich die Gesellschaft einfach nur spiegeln. Also man könnte ja die Vorstellung haben, es gibt den gesellschaftlichen Unterbau, wenn man so will, oder die Basis. Und in der Kunst, die Kunst wären sozusagen Epiphänomene, die nur diese gesellschaftlichen Verhältnisse dann nochmal abbilden. So denkt sich das Adorno nicht. Im Gegenteil kann es sogar so sein, dass die Kunst, aber ja, dazu sage ich später mehr. Also da sind wir schon in Bezug zum Realismusstreit. Es geht nicht um das Abbilden der Oberfläche, sondern um das Treffen des Inneren. Also ich lese jetzt noch ein Zitat aus dem Beethoven-Buch. Also wenn er über Beethoven spricht, ist das immer sehr präsent, auch die Kategorie der Arbeit und die gesellschaftlichen Bezüge, wo klarer wird, wie eben dieses Verhältnis aussieht, dieses nicht spiegelnde Verhältnis. Er schreibt, Geistesgeschichte und damit auch die der Musik ist soweit ein autarkischer Motivationszusammenhang, als das gesellschaftliche Gesetz die Bildung gegeneinander abgeblendeter Sphären produziert und andererseits als das der Totalität in jeglicher doch als das Gleiche wiederum zutage kommt. Seine konkrete Dechiffrierung in der Musik ist eine wesentliche Aufgabe von deren Soziologie. Während Kraft solcher Verselbstständigung der musikalischen Sphäre die Probleme ihres objektiven Gehalts sich nicht unmittelbar in solcher ihrer gesellschaftlichen Genese verwandeln lassen, wandert die Gesellschaft als Problem, als Inbegriff ihrer Antagonismen in die Probleme, die Logik des Geistes ein. Ja, also sie bildet eine eigene Sphäre und ist in diesem Sinne ja etwas anderes zur Gesellschaft, aber in der künstlerischen Arbeit selbst, in der Beschäftigung mit dem Material, kehren trotzdem oder gerade deshalb diese Antinomien wieder. Und deshalb finden sich diese gesellschaftlichen Antinomien in der Musik. Also er bemerkt auch einmal, dass man diese Antinomien auch ohne die Gesellschaftstheorie zu haben im Grunde in der Musik finden könnte. Aber es ist kein Zufall, dass man sie dort findet. Es hat damit zu tun, dass entgegen der Intention auch der Komponierenden dieses Gesellschaftliche in den Werken wiederkehrt. Also Adorno spricht auch hin und wieder vom Seismogramm im Zusammenhang mit Kunst, eben diesbezüglich. Also weil die Idee ist, dass eben durch diese künstlerische Arbeit und durch diese Auseinandersetzung mit der Musik auch Antagonismen registrieren, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick erkennbar wären, wenn man sich direkt der Gesellschaft zuwendete. Ich meine, der Gedanke hat dann natürlich etwas Bestechendes in dieser Hinsicht. Aber ich sehe ein bisschen die Gefahr darin, wenn man das so denkt, dass man eigentlich erst recht dann die Kunst zu einer Art Instrument macht. Das steckt ja eigentlich schon in der Bezeichnung Seismogramm. Also die eigentlich dann in erster Linie dazu dient, gesellschaftliche, versteckte, eben unterirdische gesellschaftliche Tendenzen sichtbar zu machen. Also das mag stimmen, aber wenn muss man das, glaube ich, sehr abstrakt denken, muss sich davor hüten, Kunstwerke nur so zu behandeln, als das kann es uns lehren über Gesellschaft. Also ich glaube, das wäre da würde man dann genau das durchstreichen, was eben nicht aufgeht in dieser Lehre, auch wenn das nicht dasselbe ist wie die Aussage. Also eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Wahrheitsgehalt. Also für Adorno ist Wahrheit und Wahrheitsgehalt im Zusammenhang mit Kunst was ganz Entscheidendes. Das ist ja eigentlich, es wurde in der Einleitung bemerkt, Adorno ist ja vielleicht in gewisser Hinsicht unaktuell oder seine Ästhetik ist unaktuell in den Kategorien. Also das sind eigentlich in der dominierenden Ästhetik fast überkommene Kategorien Wahrheit. Wahrheitsgehalt. Ich erlebe das oft, wenn man Wahrheit sagt, kommt schon die Reaktion, das gibt es doch gar nicht, oder wenn, dann gibt es verschiedene Wahrheiten, was dem Begriff von Wahrheit grundsätzlich widerspricht. Oder das ist eigentlich eher eine Art Relativismus dominant, wo, wenn jemand mit Wahrheit kommt, ist er schon intolerant sozusagen. So als wäre diese Auffassung selbst nicht, würde nicht beanspruchen, wahr zu sein gegenüber allen anderen. Also sozusagen, das ist Adorno bemerkt in der Dialektik der Aufklärung, Aufklärung sei totalitär, das ist gerade damit angesprochen. Also man kann sich dem ja nicht entziehen, eigentlich Relativismus lässt sich schwierig aufrechterhalten, man kann sich nicht auf die Vernunft berufen, also man kann nicht etwas als wahr behaupten, das beinhaltet, dass es keine Wahrheit gibt im strengen Sinn. Es untergräbt sich selbst. Also deshalb ist das nicht sehr trendig, vom Wahrheitsgehalt zu sprechen. Und die Wahrheit, der Wahrheitsgehalt der Werke bei Adorno ist deshalb auch etwas, was sich bewegt, was dynamisch ist, was sich entwickelt, weil es ja darum geht, es geht dabei um das Verhältnis des Werkes zu einer sich verändernden Gesellschaft unter Umständen oder auch nicht verändert. Und also sozusagen die Wahrheit bei ihm heißt genauso oft auch die Absenz von einem Wahrheitsgehalt bestimmt die Wahrheit sozusagen negativ. Also wenn etwas verlogen klingt oder kitschig, dann liegt das ja daran, dass die Musik eigentlich vormacht, zum Beispiel die Musik, kann auch etwas anderes sein, es sei alles in Ordnung. das nimmt, oder sozusagen eine Eierpopeia, eine Harmonie, und das nimmt man dann als Kitsch wahr, aber das, also man nimmt das deshalb als Kitsch wahr, weil man es kontrastiert mit einer Welt, in der nicht alles in Ordnung wäre. Also sozusagen, das hängt natürlich eng mit diesem Doppelcharakter von Musik zusammen, als eben das, wir haben gestern über den Schein gehört. Also Adorno sagt selbst, Zitat, in großer Musik kehrt diese Gesellschaft wieder, verklärt, kritisiert und versöhnt, ohne dass diese Aspekte mit der Sonde sich trennen ließen. Sie enttragt ebenso den Betrieb selbsterhaltender Rationalität, wie sie zur Vernebelung dieses Betriebs sich schickt. Als dynamische Totalität, nicht als Reihung von Bildern, wird große Musik zum inwendigen Welttheater. Ja, also die Gesellschaft wird verklärt, kritisiert und versöhnt, ohne dass diese Aspekte mit der Sonde sich trennen ließen. Also da ist genau angesprochen, dass Musik, ja, sozusagen diese Versöhnung, auch die gesellschaftliche Versöhnung vielleicht als scheinhaft oder in ihrer Domäne, die, da eben, die des Scheins ist, vorwegnehmen kann, sozusagen vielleicht als wirklich hinstellen in Gedanken oder virtuell, sagen wir besser. Und darin liegt aber schon etwas Verklärendes, etwas, sich etwas vormachen, etwas über die Verhältnisse Tröstendes. Und dadurch kommt es dann auch zu diesen Wendungen von Adorno, dass er sagt, man könne eigentlich kein Gedicht mehr schreiben, aber eigentlich kurz darauf sagt, dass es natürlich noch schlimmer wäre, zu verbieten, ein Gedichte zu schreiben oder dergleichen, oder auch im Zusammenhang mit Kunst, dass man eigentlich nicht mehr, dass es überhaupt problematisch geworden ist, Kunst zu machen, aber gleichzeitig es nie so notwendig war wie jetzt. Daran hat sich ja nichts geändert. Also, nochmal Zitat, im Wahrheitsgehalt oder in dessen Abwesenheit fallen ästhetische und soziale Kritik zusammen. So wenig ist die Beziehung von Musik und Gesellschaft auf einen vagen und trivialen Zeitgeist abzuziehen, an dem beide irgendeinen Teil hätten. Musik wird auch gesellschaftlich umso wahrer und substanzieller, je weiter sie vom offiziellen Zeitgeist sich entfernt. Ja, also man darf nicht glauben, die Aufgabe der Musik wäre einfach, sozusagen den Zeitgeist zu realisieren. Oder ja, ich habe schon mal eine Adorno-Interpretation gehört, die im Grunde gesagt hat, die beste Musik ist die, die auf dem höchsten Stand der derzeitigen ästhetischen Produktivkräfte sozusagen das verwirklicht. Also, das halte ich für eine ganz falsche Auffassung. Das wäre so ein willfähriges Konformieren mit dem Lauf der Dinge. Gerade das ist eben nicht. Es ist eben gerade, weil die Kunst eine Sondersphäre bildet, dort die Möglichkeit eines Fortschrittes, der gesellschaftlich nicht stattfindet. Und deshalb sozusagen kann der musikalische Fortschritt, ist ja dementsprechend nicht eine Realisierung des Gesellschaftlichen, sondern eben, da gibt es, da hakt es sich, da spießt es sich. Dadurch entsteht eigentlich dieses kritische Potenzial, weil es eben nicht zusammenfallen kann. Ja, also eben, und daraus ergibt sich eben fast eine Allergie oder eine Abneigung gegen das Abgedroschene, gegen Allgemeinplätze, gegen das Approbierte. Ja, also Adorno hat auch, zum Beispiel bezieht er sich da auf Valerie, der sagt, ein Gedanke kann nur einen Augenblick lang wahr sein. Oder Schönberg schreibt auch in diesem Aufsatz im Blauen Reiter, dass ein Gedanke kann nur so verbunden, ja, sei so verbreitet, wie es nur falsche und banale sein können. Oder so. Also sozusagen, das ist etwas sehr verbreitet, das spricht in dieser Hinsicht schon gegen es. Ja. Dem, also man sieht schon, dass diesem Denken von Kunst und Musik auch eine gewisse Vorstellung des künstlerischen Prozesses innewohnt, eben dieses das Formen eines Ganzes, das Finden von Lösungen und dergleichen. Und diese Vorstellung steht sehr stark entgegen einer Idee, die ja relativ weit verbreitet ist, der der Idee des Einfalls, dass jemand in der Kunst eine gute Idee braucht und dann der Rest ist sozusagen drumherum oder der Rest ist sozusagen zweitrangig und das, was eigentlich der Kern, ja, wie ein Stück Gold, der Wert eines Werkes ist, das sei eben die Idee, auch in der Musik ist das dann sehr oft die Oberstimmenmelodie. Also das spricht er dann an, zum Beispiel im Aufsatz über die schönen Stellen, dass man dann, so, ja, man blickt nicht auf das Ganze, sondern man pickt sich die Rosinen heraus, weil das ist, worauf es eigentlich ankommt. Und dem gegenüber stellt er die Forderung nach so etwas wie strukturellem Hören, also nach einem Hören, das beinhaltet eine Konzentration, also den Versuch, sich zu erinnern, was bisher geschah, zu antizipieren, was kommen könnte, ja, was dann vielleicht eben auch nicht kommt oder doch, also sozusagen man müsse versuchen, das Ganze zu erfassen, die Teile, ja, das Einzelne und das Ganze gleich. Ja, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte. Also das ist eigentlich eine Haltung, die es nicht erlaubt, sozusagen sich genüsslich berieseln zu lassen. Und in gewisser Hinsicht dem ästhetischen Genuss sozusagen eigentlich zunächst einmal entgegensteht. Also ich finde das sehr wichtig zu realisieren, dass er eigentlich, wenn man in Adanos Sinne Musik hört, sozusagen wenn man es ernst damit nimmt, man vielleicht sogar zunächst Verluste geht, diesem Vergnügen, sodass man dann vielleicht nicht mehr auch das sinnlich Wohlgefällige, ja, eigentlich gemildert wird durch die Reflexion. Allerdings, ja, Adorno führt das aus in den Vorlesungen zur ästhetischen Theorie, da unterscheidet er zwischen so einem kulinarischen Zugang, der sozusagen sich zu der Kunst oder zu dem Vorgelegten wie zu Essen verhält. Es wird einfach als sinnlich vergnüglich aufgesogen und dagegen fordert er diese Askese eigentlich, dieses eigentlich Aufschieben, die Sublimierung dieses Genusses zugunsten eines vielleicht größeren Vergnügens, dieses Zusammenschießens und so. Also er ist nicht gerade ein Genussfeind in diesem Sinne, aber sozusagen die Freude ist dann eigentlich eher eine geistige, eine sublimierte und nicht eine kulinarische. Und ich glaube halt eigentlich, dieser Essensvergleich ist gar nicht so uninteressant im Zusammenhang mit atonaler Musik, die ja sowieso den Wohlgefälligen sozusagen ein bisschen entgegensteht. Also ich weiß nicht genau, ich finde es immer ein bisschen überraschend, wenn Leute angesichts eines atonalen Stückes so fast entzückt sind. Ich weiß nicht genau, ich meine, also das ist ja dissonant, das ist spitz, das ist ja eigentlich zunächst kein Wohlklang. Ich meine, ich habe dann oft das Gefühl, ich meine, vielleicht ist es ungerecht und ich tue manchen Unrecht, aber ich habe oft das Gefühl, dass Leute im Grunde relativ abwesend erdulden, was vorgelegt wird und danach jetzt sagen, ah, schön, aber für mich verrät das doch nur, dass sie vorher wahrscheinlich abwesend waren in gewisser Weise. Ich weiß nicht, es fällt mir schwer, das nachzuvollziehen. Es würde ja genau darum gehen, ja, auch dieses, ja, das zu reflektieren, die auch den Schock und solche Dinge. Ich meine, dass das dann wieder eine ästhetische Qualität haben kann. Ich glaube, man muss nur unterscheiden zwischen sozusagen dem Genuss des Bitteren, so wie man bittere Schokolade oder rauchigen Whisky genießen kann, was ja dann im Kulinarischen verbleibt, sodass man zum Beispiel glaubt, man hat einfach einen distinguierteren Geschmack, wenn man sozusagen, oder wer mehr Dissonanzen mag, hat den distinguierteren Geschmack. Das ist, glaube ich, vielleicht so eine verbreitete Auffassung, sodass man eigentlich, es gibt ein Minima Moralia-Fragment, Tough Baby von Adorno, wo er genau das beschreibt, eigentlich wird der Widerwille zum Genuss erhoben, eben im Zusammenhang mit Whisky beschreibt er das. Also, und ich meine, man weiß das ja auch beim Rauchen oder dergleichen, oder? Also man entwickelt den Geschmack, es schmeckt einem dann wirklich, aber Anfangs nicht, oder? Und dann hat man eben diesen Widerwillen, das, was sich eigentlich sträubt, zum Genuss erhoben. Aber darin liegt etwas Neutralisierendes, natürlich. Es ist dann auch beziehend, man mag dann das Bittere. Deshalb hat er da noch einmal gemerkt, die Feinde dieser Münster neuen Musik haben sie vielleicht besser verstanden in gewisser Hinsicht. Ja. In der Komposition heißt das, also um zurückzukommen auf diese Kritik am Einfall und an der Idee und auf diese, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Es geht eher, man muss sich die Lage des Künstlers, der Künstlerin so vorstellen, wie Valéry das beschreibt in einem kleinen Aphorismus aus seinen Abweichungen, den ich in diesem Zusammenhang recht passend finde. Wie der Spieler fieberhaft seinen Partien nachsinnt, nachts vom Gespenst des Schachbrettes oder des Spieltisches, auf den die Karten fallen, heimgesucht, von taktischen Kombinationen und ebenso spannenden wie wichtigen Lösungen bedrängt wird, so auch der Künstler, der wesentlich Künstler ist. Oder also es gibt da ein Äußeres, es gibt einen Zwang des Materials, oder man wird bedrängt, also das ist nicht, mir ist eine Eingebung aus mir heraus und ich mache das, sondern es gibt eigentlich von allen Seiten Dinge, mit denen sozusagen die Künstlerin, der Künstler umgehen muss und die sich widerstreben, die sozusagen zusammengebracht werden müssen. Das sind Probleme, die aber, es gibt sozusagen auch keine richtige Lösung in dem Sinn. Also sozusagen, wahrscheinlich ist es eine Aufgabe, die in gewisser Hinsicht immer scheitern muss. Und das stiftet eigentlich das, was er dann den Rätselcharakter von Kunst nennt. Ich meine, man muss sagen, es gibt keine Definition für den Rätselcharakter, weil eigentlich in unterschiedlichen Variationen immer wieder der Rätselcharakter angesprochen wird, die teilweise sehr unterschiedlich sind. Also das sind eigentlich nur Versuche, etwas zu bezeichnen, was sich ein bisschen entzieht. Vielleicht ist das eben gerade der Rätselcharakter. Also das Rätsellösen ist so viel wie den Grund seiner Unlösbarkeit angeben, schreibt er dann in der ästhetischen Theorie. Ja, also das heißt, da ist ja mitgesetzt, dass er den Grund auch nicht angeben kann, der Unlösbarkeit, weil sonst hätte er das Rätsel gelöst. Aber das ist, was er immer wieder versucht. Er schreibt weiter: In oberster Instanz sind die Kunstwerke rätselhaft nicht ihrer Komposition, sondern ihrem Wahrheitsgehalt nach. Die Frage, mit der ein jegliches den aus sich entlässt, der es durchschritt, die, was soll das alles, rastlos wiederkehrend, geht über in die, ist es denn wahr, die nach dem Absoluten, auf die jedes Kunstwerk dadurch reagiert, dass es der Form der diskursiven Antwort sich entschlägt. Also das hat auch sehr viel zu tun mit dem, was wir gestern diskutiert haben, es entschlägt sich da nicht der diskursiven Antwort. Das ist sozusagen, die Kunst entzieht sich, also sie operiert nicht mit Begriffen und sie entzieht sich auch der Übersetzung in Begriffe eigentlich. Aber gleichzeitig fordert sie sie. Ja, also Kunst enthält ein gewisses Versprechen, nämlich dem von Sinn ohne Gewalt. Also ich muss da kurz erklären, für Adorno, das ist eigentlich der ganze Clou der Dialektik der Aufklärung, hat das Diskursive, das begriffliche Sprechen ein Moment von Gewalt, in dem nämlich Allgemeinbegriffe, die einzelnen Dinge, die verschieden sind, subsumiert und als gleiche behandelt. Und das hat, also jetzt könnte man sagen, das ist eine Spitzfindigkeit, aber er macht eigentlich, die Dialektik der Aufklärung ist ja auch ein bisschen der Versuch zu verstehen, wie aus dem Prozess der Zivilisation sozusagen die absolute Barbarei hervorgehen hat können. Und die Erklärung ist eigentlich, dass dass sozusagen das Bilden von Begriffen die Beherrschung der Natur erlaubt, aber auf eine Weise, die dieses Moment des Gewalttätigen enthält und dass diese Gewalt dann wiederkehrt als eine Gewalt der Menschen gegeneinander, ja, als gesellschaftliche Gewalt. Und dementsprechend wäre das natürlich der große Traum, wenn es so etwas gäbe wie Sinn ohne Gewalt. Und deshalb sagt er dann auch, man müsse vermittels des Begriffes über den Begriff hinaus, also man müsste, weil er sieht jetzt sozusagen, dass man kann dem, man kommt aber auch nicht weg vom Begriff, weil das ist sozusagen, man kann nicht denken ohne Begriffe. Und die Hoffnung wäre jetzt nicht dahinter zurückzufallen, also in eine Begriffslosigkeit, was ja auch wieder bedeuten würde, ausgeliefert sein, sondern eben ein darüber hinaus ein Mehr an Vernunft, das dann eben die Wunden heilen könnte, die die Vernunft selbst geschlagen hat. Und also nicht ein kleiner Teil, also deshalb ist es so logisch, dass Kunst so eine zentrale Stellung in diesem Zusammenhang einnimmt, weil dort scheint das ja verwirklicht. Aber es ist auch verschlossen. Dort hat man das Kunstwerk ist ja ein Einzelnes, es bezeichnet nicht, es subsumiert nicht etwas anderes, sondern es ist es selbst. Und deshalb sozusagen ist es gewaltlos. Oder, ja, deshalb Adorno verwendet auch solche Formulierungen, wenn er zum Beispiel bewundernd über Albert Berg sagt, seine gewaltlose Gewalt, und so, dann ist er auf dieses Moment rekurriert. Die gewaltlose Gewalt. Ja, aber eben, das ist eben, also bei ihm sind Philosophie und Kunst aufeinander verwiesen, weil die Kunst es ist, aber sich gleichzeitig entzieht, verlangt sie nach Interpretation, nach dem Versuch, das, was sie ist, in Begriffe zu fassen. Wenn man das aber in Begriffe fasst, sozusagen bleibt immer übrig das, was sich eben begrifflich nicht fassen lässt, also das, was sie eben, ja, und dadurch gibt es dieses wechselseitige Verwiesensein aufeinander. Die Kunst bedarf der Interpretation, der Philosophie, aber die Philosophie kann eigentlich niemals erreichen, dieses das Selbstsein. Ich meine, vielleicht auch in seiner Sprache und in seinen eigenen Schriften liegt dann viel von diesem Versuch, sich dem anzunähern, also eben auch im Begrifflichen. Also gleichzeitig über etwas zu sprechen, aber auch sich ihm anzuschmiegen, sich dem ähnlich zu machen, ja, dem sozusagen im Einzelnen, nicht brutal gegenüber dem Einzelnen zu sein. Ein anderer Aspekt ist der Aspekt der Tradition, auch so ein altmodischer Begriff oder zumindest ein reaktionärer Begriff ja eigentlich. Also eigentlich sozusagen auf Tradition berufen sich ja eigentlich eher Konservative. Eigentlich beinhaltet ja schon die Berufung auf Tradition das Bewahrende, man will etwas bewahren. Aber für Adorno ist der Traditionsbegriff zwar wichtig, aber er wendet ihn eigentlich fortschrittlich, indem er im Grunde behauptet, man wäre einer Tradition nur dann treu, wenn man sie überwindet in gewisser Hinsicht. Also es ist eigentlich so eine hegelische Idee. Man bewahrt der Tradition die Treue nicht, indem man sie nachahmt und huldigt, sondern indem man gerade sie auch kritisiert, auch versucht, darüber hinaus zu gelangen. Also er schreibt über das gegenwärtige Verhältnis von Philosophie und Musik, auch in musikalischen Schriften 5, Zitat: Tragfähige Tradition ist kaum je ein gerades, ungebrochenes, seiner selbst gewisses Fortsetzen oder Anknüpfen. Dazu möchten es nur die Traditionalisten stempeln, die Tradition beschwören, weil sie sie nicht haben. Tradition ist viel mehr, wie Freud an einer sehr tiefen Stelle seines Spätwerks über Moses und Monotheismus aussprach, allemal ein Vergessen. Sie setzt sich durch im Abstoßen von jüngst Vergangenem, nicht in der konservierenden Übernahme von Errungenschaften, in der Verteidigung von Besitz. Nur weil Schönberg alle vordergründigen Elemente des Wiener Klassizismus von sich geworfen hat, Nur weil er zu Zeiten selbst das Prinzip der thematischen Arbeit opferte, hat er die Tradition gegenüber ihrem Verschleiß durchs bloße Nachmachen substanziell behauptet. Und dann eben, und er kritisiert ja dann eigentlich Schönberg dafür, dass das dann wieder, dieses Negatorische eigentlich wieder zur Methode geringt, dass man sozusagen eine Zwölftontechnik ausbildet. Ja, das ist eigentlich schon wieder ein Moment der Erstarrung und die Forderung wäre ja dann eigentlich, wieder darüber hinauszugehen. Und ich meine, das war ja vielleicht auch was, und du hast das im Eingangsvortrag angesprochen, was er projektiert hat oder was er angedacht hat mit diesen Überlegungen in Werbung Musik informell, wo er sogar sagt, vielleicht sind diese ganzen Begriffe auch nicht mehr tauglich und dergleichen. Ich meine, es wäre interessant zu diskutieren, wie sich das in seinen eigenen Kompositionen vielleicht dann in der Diskussion verhält, dieses Verhältnis zur Tradition hinsichtlich der Überwindung oder was darüber hinaus, oder ob das etwas ist, was eigentlich vielleicht nicht gelungen ist oder noch hätte kommen wollen, aber nicht gekommen ist. Ja, vielleicht eben, man könnte ja den Eindruck haben, dass Adorno sozusagen abbrechen musste. Also er musste fliehen und alle Kompositionen, die jetzt da die veröffentlicht sind, sind ja vor 45. Und ja, und da ist die Frage, ob diese Kompositionen das schon leisten, dieses Hinausgehen darüber. Ich habe auch den Eindruck, also dass die Kompositionen ja sowas, dass sie noch Versuche sind und ja, teilweise auch witzig und verspielt, obwohl sie sicher auch schon einiges antizipieren von dem Unheil. Aber eigentlich ist es logisch, dass man danach ja nicht unbedingt so weitermachen kann. Also ich habe ja die Dialektik der Aufklärung erwähnt, da beschreibt er ja ein Scheitern der Zivilisation selbst und deshalb auch ein Scheitern der Versuche, oder sozusagen, man konnte experimentieren bis dahin, aber mit Auschwitz ist sozusagen es eigentlich in gewisser Hinsicht zu Ende, das Spielen und das Versuchen. Und das betrifft natürlich auch die Komposition, die Möglichkeit von der Art zu komponieren. Ja, also ich wollte eigentlich ein bisschen mit diesen ganzen Ausführungen auch hinaus auf die Frage, wie und warum sich beschäftigen mit Adornos Kompositionen. Also es ist ja eigentlich eine Forderung der kritischen Theorie, nicht nur die Vernünftigkeit der Mittel zu prüfen, sondern auch die Vernünftigkeit der Zwecke. Also das ist bei Horkheimer in seinen Überlegungen zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Also dass es oft so dargestellt wird, als womit man sich beschäftigt, das ist im Grunde Geschmackssache und das wird nur dadurch bestimmt, was weiß ich, wo wurde noch nicht viel geforscht oder wo habe ich einfach ein Faible dafür und dergleichen. Und das müsse man nicht weiter reflektieren. Sozusagen, was entscheidend ist, ist der Zugang oder die Methode, die Art und Weise, wie man sich dann damit beschäftigt. Aber ich finde es schon interessant, diese Fragen zu thematisieren. Aber das ist so, natürlich fühlt man sich zu einem Gegenstand vielleicht zunächst aufgrund eines Fables. Aber man müsste dann versuchen, auch sich selbst darin auf die Schliche zu kommen, also zu verstehen, wieso gerade jetzt auch vielleicht der Reiz dieser Sachen besteht, wieso man sich gerade jetzt angezogen fühlt von diesen Dingen. Also Adorno bemerkt sogar mal bezüglich der Beschäftigung mit eigentlich älteren Dingen, die nicht so recht populär geworden sind zu früheren Zeiten. Wenn man die wieder dann aufgreift, dass das auch etwas mit den Werken macht, dieses Aufgreifen, dass das sozusagen nicht neutral ist gegenüber den Gegenständen, sondern sie verändert, also die haben sich sozusagen selbst verändert und auch der Prozess der Erschließung verändert sie und geht in eine Dynamik mit ihnen ein und betrifft sie. Und was er da in diesem Zusammenhang vorschlägt, ist, dass man eigentlich versuchen müsste, so etwas freizulegen wie unbewältigte Schichten. Also ich finde den Ausdruck recht interessant, die unbewältigten Schichten. Also sozusagen, man könnte sich auch fragen, wieso konnte das zuerst nicht dieses Leben entfalten oder zur Popularität gelangen. Vielleicht ist es ja etwas, was zuerst auch nicht auf diese Weise möglich war und jetzt dann vielleicht wieder doch, aber dann müsste man eben auch das aufsuchen, das Unbewältigte, das, was vielleicht der Grund war, warum es vorher niemand daran gerührt hat und dergleichen, oder weniger. Und man muss sich, glaube ich, besonders dabei hüten, eben vor dem, was ich mal bezeichnen will, als so Gestalten von Abwehr und Neutralisation, weil ja die Gefahr besteht, dass das Ziel der Auseinandersetzung dann einfach hat, dass man aufgenommen wird in eine Art Kanon des geschätzten, oder sozusagen der verehrten Personen. Und damit ist es dann eingeordnet, hat sozusagen den Platz in der Geschichte und ist aber eigentlich auch gleichzeitig neutralisiert und entschärft. Das wäre gerade das Gegenteil vom Aufsuchen, das unbewältigt. Man müsste eigentlich auf die Sachen hinkommen, ja, also auf die Provokation oder auf den Schock. Also man muss auf jeden Fall versuchen, nicht sozusagen einfach zuzuarbeiten dieser Neutralisation, dieser Aufnahme in den Katalog der approbierten Künstler, so dass man dann eigentlich nur noch das Prestige genießt, sozusagen, wenn man das dann hört. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, dass bei der neuen, also bei Schönberg und Berg, dass man dem so eine Sparte zugewiesen hat, in der er sein darf. Und dadurch ist es, dann kann man das auch als Strömung, als Schule verehren. Und dann ist es aber auch in einer Art Quarantäne und ungefährlich. Und dann kann man eben sich das anhören und kann eben den Prestige genießen, den es bedeutet, Schönberg zu hören zum Beispiel, weil er etabliert ist. Und man sollte sich sehr davor hüten, sozusagen jetzt einfach nur die adornischen Kompositionen sozusagen zur Quarantänestation zu verlegen, nicht? Sondern man müsste es, glaube ich, eher als Chance begreifen, da vielleicht das aufzubrechen oder da etwas vielleicht freizulegen, etwas rauszulassen. Also was Adorno ja gerne macht am Ende seiner Schriften, ist zu verweisen auf den Bann, auf das falsche Ganze und dergleichen. Also schließe ich auch mit der Bemerkung, dass man von Kunst nicht so sprechen sollte, auch als wäre alles in Ordnung, sondern eigentlich doch sich darauf besinnen, dass man eigentlich nur deshalb über Kunst spricht, weil nicht alles in Ordnung ist. Ja. Danke.
Der sehr vieles von Adorno aufgreift und sichtbar gemacht hat und eben auch die Frage, warum man sich mit den Kompositionen beschäftigt. Ich denke, was am Anfang ja sehr stark gewesen ist bei der Beschäftigung mit Adornos Kompositionen oder bei den allerersten Reaktionen, die es auf Adornos Musik gegeben hat, war so ein Moment, naja, das ist ja eine Formsprache, die eigentlich schon in eine andere Zeit gehört. Mittlerweile ist man ja schon drüber hinaus und ist man ja schon etwas weiter. Und das ist, also es war stark, hat man moniert, dass Adorno auf eine frühere Formsprache zurückgegriffen hat. Ich denke aber, dass Adorno in dieser Rückgriff auf die Formsprache von der freien Atonalität ja auch bestimmte Freiheitspotenziale gesehen hat, die er eben nicht loslassen wollte. Und ich denke, dass das einer der Aspekte sein könnte, wenn man den herausarbeiten könnte oder sich damit beschäftigen könnte, warum hat Adorno, ist er ja an diesen Formen hat er festgehalten oder was war eigentlich das Progressive an diesem meinetwegen Traditionalismus? Das jetzt nur als kleine Bemerkung, aber im Grunde genommen will ich natürlich jetzt nicht selbst nur ins Gespräch treten, sondern vor allem die Diskussion eröffnen für diesen Vortrag und würde vielleicht mit dem Mikrofon oder hört man es so, ich weiß es nicht, warum es.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe einen kleinen Widerspruch und eine Zustimmung und ich fange einfach mal mit dem Widerspruch an, und zwar zu dem Moment der kulinarischen Lust. Ich würde dem Impuls vollkommen zustimmen, dass natürlich Adornos Interesse an Musik nicht darin aufgeht, sich einen kulinarischen Genuss hinzugeben, einfach ja, sich berufen zu lassen. Gleichzeitig denke ich, dass, und das hat sich auch an Adornos Komposition gezeigt, beispielsweise an den sechs Bagatellen, über die wir gestern gesprochen haben, dass es immer wieder gerade an Adornos eigenen Kompositionen Momente gibt, die erstmal ganz unintellektuell daherkommen und die ja verspielte Aspekte haben, die tatsächlich irgendwie ganz viel Mimetisches auch in sich haben und auch das Mimetische, das Anschwingen, das ist ja, ja schon eine sehr nahe Form von Lust. Also auch da gibt es eine Lust, die jetzt nicht unbedingt auf die höchste Stufe sublimiert werden muss, damit sie ihr Daseinsrecht hat. Und ich wäre so ein bisschen skeptisch, also es gibt natürlich diese Äußerungen von Adorno gegen die kulinarische Lust, es gibt aber genauso die Stellen, wo er Freud eben auch vorwirft, dass ja, in der Forderung nach Sublimation das, was versprochen wird, durch die Sublimation gar nicht mehr eingehalten werden kann. Und auch darin wird ja eine gewisse Dialektik ja aufgehört, nämlich das Versprechen, das an den Horizont gesetzt wird, gar nicht mehr erreicht werden kann. Und insofern wäre ich da für einen etwas vermittelnderen Weg und würde sagen, es gibt immer auch Momente, die zwar nicht unmittelbar bewusst, aber doch irgendwie eine ja auch nicht ganz intellektuell sublimierte Lust verheißen und irgendwie auch in der Kunst, in Adornos Kunst, in Adornos Komposition, beispielsweise in Sechs Bagatellen, auch den Kinderfrieden, den wir gestern zum Einstieg gehört haben, versprechen und da das Versprechen zumindest tendenziell stärker einlösen können, als das gesellschaftlich insgesamt der Fall wäre. Und ja, ich glaube, in Zeiten, in denen andere Barbarei droht, als vielleicht in Zeiten, in denen Adorno sich mit Barbarei gegenüber sah, ist vielleicht auch ein Plädoyer gerade für Lust, für ungezügelte Lust, ja, vielleicht ein antifaschistisches Statement. Also, das ist ja, glaube ich, noch was, wo man auch nachdenken könnte. Also, den Lust, der angesprochen wurde. Wo ich auf jeden Fall sehr viel zustimmen da, auch mit Blick auf Adornos Kompositionen, mit dem Vortrag bin, das ist die Rede vom Wahrheitsgehalt. Also ich würde die Diagnose teilen, dass das Reden von Wahrheit heute nicht nur in der Kunst, sondern auch in der Philosophie, wo es ja früher mal um Wahrheit ging, heute ja quasi schon einen Misskredit bringt. Also wenn man zu groß von Wahrheit spricht, dann ist man quasi schon verstößt man gegen die Konvention. Und auch da haben wir sechs Bagatellen, die sechste Bagatelle an Zimmern, die wir gestern ja mehrfach gehört haben. Da passiert was ganz Außergewöhnliches, und zwar, das ist ja eine strenge Reihenkomposition und gleichzeitig die Komposition aus den sechs Bagatellen, die am harmonischsten klingt. Darüber habe ich gestern noch mit Herrn Göll beim Abendessen sehr viel gesprochen. Und da wird dieser bildende Text verwandt und da kommt der Gottesbegriff drin vor. Und unter dem Wort Gott ist der höchste der gesungenen Töne der sechs Bagatellen, das zweigestrichene H. Und das fand mir ganz merkwürdig in der Vorbereitung, was passiert eigentlich an dieser Stelle. Also, was macht jetzt dieser komische Gottesbegriff in diesen Bagatellen, wo es doch eher um Kinder und Belanglosigkeiten geht. Und wir haben den Eindruck, dass da zwei Dinge zu hören sind. Und zwar zum einen tatsächlich so eine Form von Verzückung, also wo dieser ganz emphatische Wahrheitsgehalt ja, besungen wird, und gleichzeitig ist es genauso der Abgesang auf eine Wahrheit, die nämlich gar nicht existiert oder noch nicht existiert. Und insofern ist es dann auch schiere Verzweiflung, die wird beides in diesem zweigestrichenen H hörbar, also in der Konstellation mit den anderen Tönen. Und das lässt sich natürlich nicht in der Interpretation gleichzeitig singen. Und ich glaube, Isabella Kress hat eher den emphatischen Wahrheitsgehalt gesungen an der Stelle. Und die zweite Aufführung war dann der Versuch, so ein Stück weit mehr den Verzweifelten, das verzweifelte Singen nach Wahrheit oder Rufen nach Wahrheit erklingen zu lassen. Ich denke, da ist tatsächlich in so einer ganz kleinen Note und da auch, was wir gestern haben, punktuelle Musik, ganz im Gegensatz der Tradition, wie punktuelle Musik verstanden wird, in diesem einen Punkt geht es genau um das dialektische Wahrheitsproblem, das bei Adorno ja im ganzen Werk sich widerspiegelt. Insofern fand ich sehr schön, dass da nochmal dieser Bezug auf den Wahrheitsbegriff, an dem man unbedingt festhalten sollte, drinsteckt. Danke.
Ja, also zur Sublimierung gebe ich dir ja, ich meine, die Sache ist halt auch unabhängig von der Musik, also auch wenn das die wohltönendste Musik überhaupt ist, würde dieses strukturelle Hören einen abschneiden irgendwo vom Genuss. Also sozusagen, mir ging es eigentlich eher darum, dass es da so eine Art etwas Widerstrebendes gibt. Entweder bin ich oder entweder genieße ich oder ich konzentriere, versuche die Teile, ja, dieses Analytische. Und ich meine, du hast sicher recht, wie immer geht es da wahrscheinlich dialektisch zu und die Forderung wäre, sozusagen über den Dingen und in den Dingen gleichzeitig zu sein, nicht wie das, wie das auch mal bezüglich Philosophie eigentlich formuliert, also auch eine unvereinbare Forderung eigentlich. Also, und ich auf jeden Fall war Adorno nicht gegen Lust und ich meine auch die Sublimierung ist ja nicht so, die sagt ja nicht, du musst auf Lust verzichten, sondern sie sagt, wenn du jetzt deine Lust aufschiebst, dann wird sie später umso größer realisiert. Also eigentlich, diese andere Lust ist nicht minder lustvoll. Sie ist eigentlich, sie sollte eigentlich, das hängt dann wahrscheinlich von dem Werk ab, umso lustvoller sein. Also das, da geht es auch um so Dinge wie die Freude des, am Denken und diese Dinge. Also man soll sehr wohl Freude daran haben und auch Lust empfinden, aber eben vielleicht lässt man sich gerade etwas entgehen, indem man sich zu sehr nur auf diese kulinarische Ebene konzentriert.
Wenn ich mich da ganz kurz einschalten darf, ich meine, es gibt ja noch andere somatische Reaktionen außer Genuss und Lust. Also es gibt auch das Erschauern, das für Adorno eine große Rolle spielt, oder ein Gänsehautphänomen. Also es, vielleicht, wenn man zu sehr auf der Dichotomie von Geistigkeit, Genuss, dann geht auch einiges, weil ja das Erschauern eben eine sehr große Rolle spielen würde. Beispielsweise, dass man vielleicht zur Reflexion wieder drängt oder so. Aber ganz kurzer Einwurf.
Nein, ja, richtig. Ja, während ich das gesagt habe, habe ich im Hinterkopf auch schon an diesen Einwand gedacht. Also ich finde das ja berechtigt. Ja, ich glaube, es eben, und ich meine, gerade Mimesis und das Mimetische ist natürlich extrem wichtig. Auch für mich, also, und auch für das, was ich vorher gesagt habe, bezüglich überhaupt der Hoffnung, die an Kunst gerichtet wird, die liegt eben. Also ich könnte jetzt nicht genau auf die Dialektik der Aufklärung eingehen, auch aus Zeitgründen, aber da ist ja der Mimesis-Begriff zentral. Und in diesem gewaltlosen Bezug, diesem unbegrifflichen, spielt das eben gerade eine Rolle. Also ich habe es angesprochen mit dem Versuch auch in der Sprache, sich dem Gegenstand gleich zu machen und dergleichen. Ja, ich meine, zu dem, was du zur Wahrheit gesagt hast, da muss ich eigentlich nichts dazu sagen. Danke für die Erkenntnis.
Ja, wenn das das nämlich auch daran anschließt, das hat mit diesem Realismusbegriff zu tun. Also da ist einmal Lukács, das ist eine Abbildungstheorie, was immer man darunter verstehen will, und auf jeden Fall eine, die Engagement beinhaltet. Dann ist dazwischen Brecht, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der die Lukács-Theorie nicht gut geheißen oder vollends gut geheißen. Wie war das?
Ja, also es ging zunächst auch in der Auseinandersetzung nicht sofort um Realismus, sondern auch um die Frage, ob sozusagen die expressionistische Tendenz, das Bloch spricht immer vom Zerfällen, also einfach gegen das Bürgerliche, auch gegen, eigentlich in gewisser Hinsicht auch gegen das zu viel Denken und so, also dieses für die Zerstörung, auch dieses Vergnügen am Zerstören, dass das nicht genug sei. Also Lukács hat vertreten, das sei nicht genug, sondern man müsse eine wenn man nicht anstelle von dem etwas Positives setzt, eine Perspektive, dann sei das eben gefährlich, während Bloch dann eher vertreten hat, das sei schon mal okay, sozusagen punkig dagegen, als einfach die abstrakte Negation. Obwohl man wirklich sagen muss, wenn man diese Sachen liest, auch Georg Heim, dass das schon sehr seltsam ist. Wie zum Beispiel über die alten Gelehrten geschrieben wird, die mit ihren krummen Fingern über den Büchern, also das ist schon auch sehr anti-intellektualistisch und dergleichen. Zum Realismus, ja, eben ist dann schon, da ist dann Brecht wichtiger.
Ja, ja.
Nein, also Brecht streitet sich mit Lukács. Da gibt es einen Briefwechsel, der dann in der Zeitschrift Das Wort auch gar nicht abgedruckt wurde, weil man eigentlich, das war sozusagen so kontrovers, dass man die Volksfront nicht gefährden wollte. Und das war eigentlich schon sehr kontrovers innerhalb der Zeitschrift, aber das war dann, das haben sie als zu gefährlich eingestuft, um es öffentlich auszutragen, also haben sie sich Briefe geschrieben. Aber ich meine, also es ist schon so, dass Brecht die Auffassung vertreten hat, dass sozusagen das Abbilden, also der Fassade, nicht einfach, dass das eigentlich nicht die einzige Form von Realismus ist, sondern das. Aber man würde Lukács, glaube ich, auch Unrecht tun, wenn man einfach sagen würde, er vertritt man muss einfach die Oberfläche abbilden, aber was er fordert ist, dass man eigentlich immer die soziale Frage diskutiert. Also das hängt mit Engagement zusammen. Er fordert, dass es immer eigentlich unmittelbar um soziale Probleme gehen muss.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, was Adorno eigentlich, so wie ich das bei Ihnen verstanden habe, dann müsste das doch eigentlich heißen, alles ist realistisch, was Wahrheitsgehalt hat. Also das, was Sie Allegorie genannt haben, das ist ja dann eigentlich, wenn diese Allegorie diesen Wahrheitsgehalt hat, also das Kunstwerk zum Beispiel, dann wäre das eigentlich genug für Realismus. Weil mehr kann man nicht verlangen.
Ja, ich meine, Adorno fordert gar keinen Realismus eigentlich. Insofern, aber ja, ich meine, sicher, wenn das Werk sozusagen das irgendwo, der Wahrheitsgehalt hat schon damit zu tun, dass etwas gefasst ist, etwas getroffen vom Wesen der Gesellschaft. Und insofern ist es realistisch, in diesem Gegenstandsbezug. Aber Adorno würde jetzt nicht sagen, dass es Realismus ist eigentlich.
Nur etwas ganz Zweites, ganz kurz, auch bezüglich dieser Darstellung von Ihnen mit dem vielleicht unbequemen Anhören von diesen Dissonanzen, die einem erst widerstreben. Ich weiß nicht, ich empfinde das eigentlich nicht so. Ich bin sozusagen kulinarisch geworden mit der Zeit, das haben wir auch angesprochen. Also ich habe ein großes Vergnügen an solchen Clustern. Ich finde das einfach irgendwie geil, das so zu hören. Das jetzt einmal vor dem strukturellen Hören sozusagen. Aber ich frage mich natürlich, das ist ja nicht anders, als wenn ich eben gewohnt bin, tonale Musik zu hören. Man ist irgendwie trainiert. Es ist ja auch nicht so, dass das vom Himmel fällt. Ne? Man hat sich das früher angewöhnt, wenn man als Kind eher Kinderlieder gesungen, die tonal waren und man hört das meistens im Radio und dann ist einem das vertrauter. Und eigentlich darin besteht doch eigentlich nur diese scheinbar unmittelbare kulinarische, dieses Wohlgefallen. Weil das Wohlgefallen finde ich genauso bei einem Cluster.
Ja. Naja, ich meine, das ist natürlich die schwierige Frage, ob es rein sozusagen auf Konvention beruht. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, es sei irgendwie natürlich oder körperlich, dass man das eine so empfindet und das andere so. Aber ich würde auch nicht sagen, dass es eine reine Konvention ist und auch ganz anders hätte kommen können, sondern ich glaube, man muss es so denken, dass die spezifische Gestalt dieser Werke und auch das eben das eine sich als harmonisch etabliert hat und ja auch die Gewöhnung nur partiell sich eingestellt hat an die Dissonanz oder dass die als Mittel verwendet wird, dass das auch nicht zufällige Zeichen sind, da sind wir auch wieder beim Nominalismus. Also es ist weder das eine noch das andere. Also es ist nicht auf ewig im körperlich festgeschrieben, aber es ist auch nicht beliebig vertauschbar.
Ja. Wir haben noch zwei Wortmeldungen.
Also ich habe eine kleine Anmerkung, weil Sie hatten im Zusammenhang mit dem Wahrheitsgehalt dann von Altmodus gesprochen, traditionell ist der zu mehr. Und bleiben wir bei diesem Wahrheitsgehalt. Wenn man heute Philosophen fragt, ja, wie ist das denn mit dem Wahrheitsgehalt in der Kunst, dann sagen wir beieinander, das geht gar nicht. Das ist ein natürliches Missverständnis, weil Wahrheit ist eine Aussage über Aussagen, über Aussagenwerte. Und wenn man sich dann fragt, wenn man so denken, dann kommen Ausflüchte. Dann geht es um die Gelungenheit. Und dann, ja gut, aber was ist das Kriterium für die Gelungenheit? Ja, das ist ja technische Perfektion. Also meine Erfahrung ist, dass diese Leute, diese Philosophen, die das absprechen, die also den emphatischen Wahrheitsanspruch der Kunst, formuliert von Platon über Hegel bis Gadamer, Heidegger und Adorno, zurückweisen, im Grunde überhaupt keine Theorie haben. Sie haben auch keine Gegentheorie. Und insofern müsste man dann sagen, dass Adorno unzeitgemäß ist. Also, was Sie gesagt haben, er ist dann nicht trendy. Ja, das ist er mit Sicherheit nicht. Aber er wäre unzeitgemäß, aber solange keine Ersatzphilosophie oder eine ersatzphilosophische Theorie der Welt ist, die uns nun erklären könnte, was denn jetzt an die Stelle des Wahrheitsgehaltes treten soll, beziehungsweise wie man das Neue daran, also die neue Theorie zu denken hätte, hat man ganz andere Lust, durchaus an diesem Begriff festzuhalten. Das wäre meine Kommentar.
Ja, ich meine, man kann es so sehen. Ich meine, es ist natürlich faktisch so, dass vielen Leuten offensichtlich doch etwas anderes überbleibt. Es liegt wahrscheinlich daran, dass sozusagen mit dem Verlust von Wahrheit ja auch sozusagen die Überzeugungskraft und die Verbindlichkeit von Denken teilweise verlustig gegangen ist, sodass man dem Argument zwar vielleicht nichts entgegensetzen kann, aber dann trotzdem glaubt, was man will. Das ist ja gerade der Relativismus, der lässt sich sozusagen nicht beeindrucken von dem besseren Argument. Weil es wird dann höchstens als Gemeinheit vielleicht empfunden, wenn man jemandem seine Meinungen rauben will.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich wollte jetzt nur einfach auf eine kleine Ergänzung aus der Materialseite machen. So habe ich da ein Lied gefunden, was Adorno 1934 komponiert hat, das Chanson Postkarte Joachim Ringelnatz. Und das hat, also die Unterschrift ist Berlin 23. März 34 in Klammern zum Abschluss des Aufsatzes über Schwedstil. Ich glaube, ich muss hier keinem erzählen, es ist ein Außerdem über Beethovens Spätwerk, wo es wirklich um die letzten Dinge geht. Dieses Lied ist aber sozusagen eine Materialwerbung von der kulinarischen Hörgenuss, von dem du erzählt hast. Da geht es nämlich um, also ich lese mal vor, also Sonnenlein fängt es an und dann vor mir frisst ein Nimmersatz, der schon viel gefressen hat, weiter Schein für Schein. Also da tritt sozusagen das Kulinarische schon auf. Und also ich finde es deswegen interessant, weil es auch in so einem krassen Gegensatz steht, wenn man den Schwedstilaufsatz kennt. Wenn man sich vorstellt, in einer Ausgabe würde erstmal der Schwedstilaufsatz stehen und dann dieses Lied. Also das wäre irgendwie, ja, also das gibt schon noch ein ganz anderes Bild von den Kompositionen her gedacht, aber auf die Schriften auch. Noch ganz anders. Und auch die Kinderspiele, die ich gestern gespielt habe, für die wir jetzt nicht zu sprechen gekommen sind, was auch nicht sein muss, aber das ist im Dezember 1933 beendet worden. Und die hat er eben komponiert, nachdem er durch die Nazis seine Stelle in Frankfurt verloren hat. Und wenn man das, die Klavierspiele hört, ist das in dem Hintergrund irgendwie radikal und eskapistisch zugleich. Und ich glaube, die Zusammenhänge
untermauern, dass das so. Ja, eben, ich finde es ja auch wichtig, ich habe jetzt sehr viel über Adornos Theorien auch gesprochen und es ist natürlich so, dass sein kompositorisches Werk ja nicht eine Realisierung seines philosophischen Programms ist. Das wäre ja auch Das würde ja eigentlich auch irgendwo seinem philosophischen Programm gerade widersprechen. Und eben deshalb auch, du hast eingangs bemerkt, oder, dass er nicht viel gesagt hat zu seinen eigenen Kompositionen. Und die Begründung war, ja, dass er weiß, dass die Intention der Autorin des Autors in der Regel sehr stark abweicht von dem objektiven Gehalt der Werke und sich nicht zutraut, eigentlich selber sozusagen, ja, oder warum sollte, also sagen, er ist reflektiert genug, um zu wissen, warum sollte das bei mir selbst anders sein? Oder vielleicht ist es gerade, er müsste eigentlich wissen, gerade bei mir selbst ist es besonders schwierig. Und ich glaube, das darf man nicht einfach nur abtun als vorgeschoben, sondern ich würde das ganz ernst nehmen. Also das eigene Werk ist vielleicht verstellter an einem selbst. Ich meine, nur deshalb könnte zum Beispiel auch, ich meine, dass natürlich trotzdem seine, wenn man seine philosophischen Schriften neben sein kompositorisches Werk legt, nicht, man glaubt, fast zwei völlig unterschiedliche Menschen, das ist klar, aber gleichzeitig wird man doch darauf kommen, dass es sicher auch Konflikte gibt und Sachen, die sich auch entgegenstehen und dergleichen.
Okay, ich würde sagen, die Chance von Postcard war jetzt eine ganz gute Einleitung, so eine Einleitung in die Mittagspause. Wir sehen uns hier wieder um 14 Uhr und dann geht es weiter mit dem Vortrag von Dean Whiteside.